Im Praktikum war ich ja erstmal auch eine studierende Person, die da sich anschaut, was da passiert. Und ich war von Anfang an direkt in Aufgaben mit einbezogen. Meine Ideen wurden aufgenommen und das hat von Anfang an vermittelt, meine Ideen sind wertvoll und ich kann hier was beitragen. Und für mich hat das auch bedeutet, ich bekomme auch Lust dazu, mich damit zu beschäftigen. Grundsätzlich haben wir sehr viel in diesen Arbeitsgruppen gearbeitet und da alle Stimmen praktisch dann in diesen Arbeitsgruppen gleichwertig waren, haben sich auch die Studierenden sehr stark eingebracht.
Willkommen zu dieser Folge des Unconditional Teaching Podcast. Unconditional Teaching ist ein Projekt von
Till Zigura,
Jessica Koch
und mir, Katharina Pietsch. Gemeinsam schreiben wir Artikel, nehmen Interviews auf und bieten Fortbildungen zu machtsensibler und beziehungsreicher Hochschullehre an. Wir haben heute drei Gäste: Solveig Hansen, Rasmus Bisanz und Gabi Maiswinkel von der Uni Bremen. Solveig und Rasmus haben dort im Skill Innovation Lab Wie geht Wissenschaft gearbeitet, in dem es darum ging, Materialien und Übungen zum wissenschaftlichen Arbeiten für den Bachelor-Studiengang Public Health Gesundheitswissenschaften zu entwickeln. Und wir sind miteinander in Kontakt gekommen, weil das Team des InnoLabs Till und mich eingeladen hat, einen Workshop zum Thema beziehungsreiche und machtsensible Hochschullehre zu geben. Das war im Oktober 2023, also vor ungefähr 1,5 Jahren. Und aus der Arbeit im InnoLab und dem Workshop sind einfach einige spannende Dinge entstanden, unter anderem auch eine Arbeitsgemeinschaft beziehungsreiche Lehre, in der Gabi tätig ist. Und über ein paar von diesen spannenden Dingen wollen wir einfach gerne heute miteinander reden. Solveig, möchtest du mal anfangen und dich kurz vorstellen und ein bisschen was dazu sagen, was die Idee hinter dem InnoLab war und wie ihr da so gearbeitet habt und so?
Ja, sehr gerne. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Freut mich sehr, hier zu sein und mit euch zu sprechen. Ich bin Universitätslektorin für Ethik an der Uni Bremen im Fachbereich 11. Vielleicht kurz nochmal so zur Einordnung, weil nicht alle diese Stellen kennen. Also Universitätslektorinnen sind Stellen, die Vollzeit für die Lehre und auch in der Regel unbefristet angestellt sind an der Uni Bremen. Das ist für das, was noch kommt, glaube ich, eine wichtige Hintergrundinfo. Und ich fange an, das InnoLab, glaube ich, historisch einzuordnen, ein bisschen in den letzten 5 Jahren. Das passt auch gut. Eben mit dem Start 2020 wurden 6 solcher Lektorate bei uns am Fachbereich ausgeschrieben, für mich und noch 5 andere Kolleginnen, die diese Stellen dann besetzt haben. Und damit einher ging auch eine Neustrukturierung des Studiengangs Bachelor Public Health Gesundheitswissenschaften. Und da war dann der erste Schritt sozusagen, dass wir 2021 gedacht haben, wir wollen diesen Studiengang partizipativ mit Studierenden umgestalten. Und wir haben dann eine Lehrveranstaltung angeboten mit Lehrenden, vielen Lehrenden und 20 Studierenden, wo wir partizipativ uns Gedanken darüber gemacht haben, wie wir diesen Bachelor reformieren können. Und die Studierenden haben eine kleine Empirie gemacht, also Fokusgruppeninterviews, und da haben wir Handlungsempfehlungen für die Fachkommission erarbeitet. Und aus dieser Gruppe von Lehrenden und auch schon von Studierenden ist dann die Idee entstanden, bei der Ausschreibung für Skill UB, das Programm, was von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre finanziert wurde, an der Uni Bremen ein InnoLab zu beantragen. Und das haben wir dann sozusagen Wintersemester 21/22 beantragt und auch bewilligt bekommen, grandioserweise, und konnten dann von 2022 bis 2024 eben in diesem InnoLab, wo wir alle ja noch mehr zu sagen können, was wir da gemacht haben, mit Lehrenden und Studierenden und Praxis- oder universitären Praxispartnern wie der Studierwerkstatt zum Beispiel zusammenarbeiten. Und das InnoLab ist eben jetzt abgeschlossen seit einem Dreivierteljahr, aber von den Ergebnissen und der Zusammenarbeit zehren wir, glaube ich, noch sehr lange. Aber so viel erstmal zur Einordnung.
Ja, danke. Rasmus, hättest du Lust, als nächstes mal kurz was zu dir zu sagen und auch, wie du dazu gekommen bist, bei dem im InnoLab zu arbeiten und wie das so für dich war aus deiner Perspektive?
Sehr gerne. Auch von mir herzlichen Dank nochmal für die Einladung, dabei zu sein. Genau, ich war ursprünglich, also bei mir ist es tatsächlich über eine der Veranstaltungen gekommen, die mit dem InnoLab beantragt wurden. Ich war im Wintersemester 2022, 2023, haben wir Forschungsprojekte ab dem dritten Semester, die über ein Jahr gehen. Und da war eben ein Forschungsprojekt, das an das InnoLab angedockt war. Und habe daran teilgenommen und war sehr begeistert von der Art und Weise der Lehre, wo wir sehr viele Freiheiten in diesem Seminar hatten, mit einem groben Ziel, wo es hingehen soll, und dann aber ansonsten große Freiheit hatten, wie das aus, wie wir da andocken wollen. Genau, und im Sommersemester hatte ich dann überlegt, wo geht das in mein Praktikum hin, und hatte dann mitbekommen, dass eben dieses InnoLab entstanden ist, beantragt wurde, und hatte, ich glaube, damals die andere Dozentin neben Sarah Hansen, die das Seminar gemacht hat, gefragt, ob ich für mein Praktikum an dem Projekt mitarbeiten kann. Und das war mal praktisch mein Einstiegspunkt. Und da das dann mein Praktikum im Wintersemester 24, 25 begonnen hat, standen viele der Punkte, was passieren soll, im InnoLab schon fest. Also zum Beispiel war dieser Workshop war geplant, und es stand auch fest, dass es eine digitale Toolsammlung geben soll für das Studium im Bachelor. Wie geht wissenschaftliches Arbeiten? Wie geht Texte schreiben? Was gibt es an Materialien, und das möglichst multimedial aufzubauen? Und da habe ich sehr viel Zeit mit verbracht, das zu erstellen in einem Modul in der Lernplattform der Universität Bremen, Studiapie, und da praktisch diese Sammlung zu erstellen und dann in unterschiedlichsten Arbeitsgruppen. Genau.
Ja, danke. Und Gabi, du bist jetzt die Einzige, die Till und ich noch nicht aus dem Workshop kennen. Warst du auch im InnoLab beschäftigt oder bist du im Prinzip erst später dazu gekommen? Kannst du mal was dazu sagen? Und auch, wie kam es dazu, dass es jetzt diese spannende Arbeitsgemeinschaft beziehungsweise Lehre bei euch gibt?
Ja, von mir aber auch zuerst nochmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Das war eine ganz tolle oder ist eine ganz tolle Möglichkeit. Und ja, ich bin tatsächlich von Anfang an auch in dem Skill-Team mit dabei gewesen, auch in diesen verschiedenen Innovation Labs, also auch in verschiedenen Fachbereichen, als Vertreterin der Studierwerkstatt. Die Studierwerkstatt ist eine überfachliche Einrichtung der Universität Bremen, und wir sind ein paar hauptbeschäftigt Lehrende, die überfachliche Kompetenzen in der Studierwerkstatt an Studierende vermitteln. Also ich bin zuständig hauptsächlich für Lern- und Arbeitstechniken und wissenschaftliches Schreiben, und wir vermitteln oder wir begleiten Studierende quasi in allen Stadien ihres Schreib- und Lernprozesses am Studium, im Studium mit unterstützenden Angeboten. Und dafür können sie auch CP erwerben. Bei diesem Skill-Projekt war von Anfang an vorgesehen, dass die Studierwerkstatt da Teil von sein soll, als Vertreterin der Studierendenzentrierung. Dass das also sozusagen in diesen Innovation Labs der verschiedenen Fachbereiche gewährleistet werden sollte oder zumindest auch vertreten sein sollte. Also nicht alle Fachbereiche sind da so extrem gut aufgestellt wie der Public Health-Fachbereich. Das war auch, also für mich war das auch der Fachbereich, wo ich mich gleich mit Händen und Füßen drum gerungen habe, dass ich in das Lab reinkomme, weil wir schon lange miteinander kooperieren, also in der Zusammenarbeit zwischen Lehrenden und Studierenden und der ELWA, also ihr Public Health Leute, ihr seid da einfach schon ewig super toll aufgestellt. Also das ist immer eine totale Freude. Und das war auch, dieses Innovation Lab war auch die reine Freude, weil es sehr viele unterschiedliche Arbeitsgruppen gab, in denen wir zusammengearbeitet haben. Also nicht nur unconditional teaching, beziehungsweise Lehre, sondern auch viele andere kleinere Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themen. Also die Kolleginnen und Kollegen aus dem studentischen Bereich und aus dem Lehrendenbereich waren da unfassbar rührig in diesen 3 Jahren. Und übrig geblieben sind tatsächlich noch ein paar Arbeitsgruppen und unter anderem eben beziehungsweise Lehre. Und weil ich sowieso gerne kooperiere und da gerne mit weiterarbeite, ist das Projekt für mich auch nach Ablauf der Projektzeit nicht abgeschlossen gewesen. Und deswegen bin ich in der Gruppe jetzt auch noch mit dabei.
Cool, das hört sich super schön an und produktiv. Und von euch allen kriege ich sofort so mit, wie viel Begeisterung und Engagement da ihr da reingesteckt habt in diese Sache. Und ich meine, man hört das ja oft, dass Leute sich um Fördergelder bewerben mit coolen Projekten und so, dann werden die manchmal bewilligt, manchmal nicht. Und hier haben wir irgendwie ein Beispiel, wo sowohl die Antragstellung gut gelaufen ist, dann die Durchführung ist offenbar gut gelaufen und das hatte institutionell einen großen Effekt, so wie ich das von euch mitbekomme, ne? Mit verschiedenen AGs, die daraus entstanden sind, über die Projektlaufzeit hinaus. Und das ist für mich ein besonders so ein hoffnungsstiftender Faktor an dem, was ich von eurer Arbeit mitbekommen habe. Würdet ihr das auch so sehen, dass die Strahlkraft groß war von dem, was ihr da gemacht habt?
Ja, auf jeden Fall. Also einmal ist es, finde ich, ganz besonders, dass von dem Projekt ausgehend jetzt tatsächlich also auch so ein größerer Rahmen der Nachhaltigkeit gewährt wird. Also dass das lange über die Projekt- und die Finanzierungslaufzeit hinaus tatsächlich, glaube ich, auch tatsächlich Bestand haben wird, weil das von Anfang an auch in dem Projektantrag so eingeplant und eingepreist worden war. Und so auch innerhalb also des InnoLabs verhandelt wurde und behandelt wurde. Und was diese Arbeitsgruppe der beziehungsreichen Lehre angeht, so hat das mittlerweile auch schon über den Fachbereich 11 hinaus, trägt das Früchte. Also das ist innerhalb des Skill-Teams war auch noch die Kollegin von der Hochschuldidaktik mit dabei und auch noch die KollegInnen von der Bibliothek, von der Universitätsbibliothek und die KollegInnen vom Zentrum für Multimedia in der Lehre. Und also zumindest, und genau, und es gibt also mittlerweile in allen drei Bereichen gibt es Kontakte zu KollegInnen, die an dem Konzept der beziehungsreichen Lehre nicht nur interessiert sind, so als auf rein informativen Wege, sondern auch tatsächlich so interessiert daran sind, dass sie Sachen davon gerne mit aufnehmen würden, beziehungsweise sich das auch tatsächlich innerhalb ihrer Veranstaltung zu eigen machen wollen würden. Und was die AG der beziehungsreichen Lehre angeht, also es gibt demnächst noch eine Werkstatt Lehre an der Uni, da wird das Thema sein und in anderen Bereichen auch noch. Also das hat tatsächlich über das Projekt hinaus, trägt das Früchte.
Wow, super cool.
Da kann ich direkt dran anschließen. Also die Keynote auf der Werkstatt Lehre ist zum Beispiel auch studierendezentrierte Haltung in der Lehre. Genau. Also so, wir haben davon, glaube ich, schon viel ausgestrahlt auch. Das ist das eine. Und das andere, allgemein kann man, glaube ich, zu solchen partizipativen Projekten sagen, der Prozess ist sehr entscheidend, also nicht nur das Ergebnis, sondern der Weg dahin, der schweißt die Leute auch zusammen. Also klar sind die Ergebnisse auch toll. Wir haben zum wissenschaftlichen Arbeiten eine Courseware in unserer Lernplattform StudIP, die jetzt dauerhaft bleibt. Aber ich glaube, der Weg dahin, das zu entwickeln, hat sehr viel ausgelöst. Und noch zwei weitere Punkte. Ich hatte ja eingangs gesagt, wir sind zwei Handvoll Lektorinnen, die alle unbefristet beschäftigt sind. Das heißt, großes Plädoyer an der Stelle, wenn man will, dass die Dinge nachhaltig verstetigt sind, muss man solche Stellen schaffen, ja, weil die bleiben, wir bleiben und es ist ja auch unser Job, das jetzt an die nächsten Generationen von Studierenden zu vermitteln, ne, und immer wieder zu vermitteln. Aber das ist dadurch möglich. Und noch ein kleinerer Punkt, was wir zum Beispiel auch eingeführt haben in unserer Fachkommission für den Bachelor, da werden eigentlich alle relevanten Dinge besprochen und entschieden, haben wir einen Top Next Practices eingeführt, den wir auch jede Sitzung pflegen, wo wir zum Beispiel auch solche Sachen immer wieder deutlich machen, bevor das auch in Vergessenheit gerät, sagen wir immer, es gibt noch neue Next Practices oder wir machen jetzt wieder das und wir haben noch einen Artikel geschrieben, wir haben da eine Innovation eingebracht. Also, dass sich das auch, das wäre auch ein Tipp, ne, wenn Leute das weitermachen wollen oder sowas auch übernehmen wollen, dass man es wirklich überlegt, wie kann man es in den Strukturen verankern. Das ist, glaube ich, der wichtige Punkt.
Als du gesagt hast, ne, für Nachhaltigkeit ist auch die Verstetigung von Stellen notwendig, haben alle hier gejubelt in ihren Zoom-Fenstern. Ja, auf jeden Fall. Danke für den Punkt.
Ja, also ich wollte mich auch nochmal genau für diesen Punkt bedanken, weil im Sinne der Nachhaltigkeit es natürlich super wichtig ist, dass Sachen verstetigt werden. Eine meiner Fragen wäre nämlich gewesen, wer pflegt diese Toolsammlungen dann? Und ne, für genau solche Sachen muss halt dauerhaft Personal da sein. Und auch um solche Projekte überhaupt auf die Beine stellen zu können. Also das funktioniert ja nicht einfach nur so nebenbei. Finde ich super, dass ihr das direkt betont habt. Mich würde total interessieren, wie ihr das aufgezogen habt. Also du hast ja schon ein bisschen was über die Wichtigkeit des Prozesses gesagt. Ist das Projekt irgendwie durch so unterschiedliche Phasen gewandert und wie haben die unterschiedlichen Statusgruppen da drin zusammengefunden? Also wie hat sich das gestaltet? Könnt Solveig und Rasmus da vielleicht ein bisschen was zu sagen?
Ich kann vielleicht dazu auch aufgreifen, was Sarah gesagt hat, weil eine Besonderheit, die ich auch von anderen Personen, mit denen ich im Austausch bin, häufig anders höre. Im Praktikum war ich ja erstmal auch eine studierende Person, die da sich anschaut, was da passiert. Und ich war von Anfang an direkt in Aufgaben mit einbezogen. Meine Ideen wurden aufgenommen und das hat von Anfang an vermittelt, so ich bin jetzt hier in meinem Praktikum. Aber gleichzeitig, meine Ideen sind wertvoll und ich habe jetzt und ich kann hier was beitragen. Und für mich hat das auch bedeutet, ich bekomme auch Lust dazu, mich damit zu beschäftigen. Ich habe und ich finde das Thema grundsätzlich super spannend, weshalb ich mich auch ursprünglich für das Praktikum dann entschieden habe, das machen zu wollen. Und ich habe das auch von anderen studentischen Mitarbeitenden miterlebt. Wir waren uns einig, es hat uns sehr viel Spaß gemacht, dafür Sachen zu erarbeiten, im Austausch zu sein. Und eine der anderen Besonderheiten ist auch, grundsätzlich haben wir sehr viel in diesen Arbeitsgruppen gearbeitet und kaum, also es gab keine Person, die gesagt hat, das ist der nächste Schritt, sondern es wurde immer in einer Gruppe diskutiert und erarbeitet, was passiert jetzt als nächstes. Und das hat auch deutlich gemacht, und da alle Stimmen praktisch dann in diesen Arbeitsgruppen, in diesen Kreisen gleichwertig waren, haben sich auch die Studierenden sehr stark eingebracht.
Nochmal zu der Verstetigung und der Materialpflege. Da haben wir auch die Möglichkeit, über die Fachkommission, die sozusagen unser Entscheidungsgremium ist, Gelder zu beantragen, dass wir zum Beispiel Studierende als studentische Mitarbeiterinnen beschäftigen dürfen, die dieses Material weiter pflegen. Und es ist auch angedockt, natürlich ans Modul wissenschaftliches Arbeiten, was wir im Curriculum haben. Und die Modulverantwortliche war eben auch eine der Verantwortlichen für die Antragstellung. Also so haben wir ziemlich viele Synergieeffekte auch gedacht, dass die langfristig wirken können, ne? Und dadurch sozusagen, weil das eben einen Kern digitale Infrastruktur für das Modul wissenschaftliches Arbeiten, aber auch für alle anderen Module ist, gibt es sozusagen, ist klar, wer auch weiterhin da verantwortlich ist, sozusagen das auch zu pflegen langfristig, ne? Also das ist, glaube ich, auch so ein Tipp. Und dann hattest du ja, Jessica, nach der gefragt, wie wir es aufgezogen haben. Also eine Sache, die wir, glaube ich, auch gut geplant haben, war, dass wir von Anfang an eine Person hatten, die das Ganze koordiniert mit einer Viertelstelle. Die haben wir mit beantragt und diese Person sitzt auch im Studienzentrum bei uns. Das heißt, die ist eine zentrale Schaltstelle und gleichzeitig natürlich, wenn das darf und soll, muss man auch offen ansprechen, eine Person, die auch die Studierenden nicht prüft. Können wir vielleicht auch noch drüber reden, weil wir natürlich auch, also Rasmus hat jetzt gerade auch bei mir eine Prüfung abgeschlossen, zum Beispiel im Master, oder ich habe auch Rasmus Bachelorarbeit betreut. Also das ist natürlich auch so was, wo man sich, glaube ich, einfach Gedanken drüber machen sollte, wenn man sowas macht, wie geht man damit um? Und das haben wir dadurch, glaube ich, ganz gut auch gelöst, dass da eine Ansprechpartnerin gab, die nicht die Studierenden prüft. Und dann war eine weitere Besonderheit, Rasmus hat es eben schon angesprochen, dass wir in der Gründungsphase gemerkt haben, wir brauchen so eine kollektive Entscheidungsgremium und haben ein sogenanntes Entscheidungskollektiv einfach selber ins Leben berufen, wo eben die Koordination drin war und zwei Lehrende und zwei Studierende, manchmal auch drei Studierende. Die Lehrenden haben gewechselt, Studierenden auch zum Teil. Und da wurden sozusagen zentrale Entscheidungen getroffen. Und dann haben wir ja Projekttreffen mit dem ganzen Team gehabt, alle paar Monate, glaube ich. Und eben alle konnten AGs gründen und haben sich dann in den AGs selbstständig weiter organisiert. Also Studierende konnten AGs gründen, Lehrende konnten AGs gründen, Studierende, Lehrende zusammen. Und da gab es dann eben von Feedback-AG, Literaturrecherche-AG, Unconditional Teaching-AG und so weiter und so fort Strukturen. Und unsere Koordinatorin hat das alles nach bestem Wissen und Gewissen festgehalten, verschriftlicht und die Fäden da zusammengehalten. Das war so ein bisschen die Grundstruktur, in der wir uns bewegt haben. Genau. Und für den Antrag, das ist aber natürlich auch wichtig, gab es natürlich vier Personen, die da auch dann drin standen, ne? Das war der Studiendekan, eine andere Lektorin noch, die Koordinatorin und ich. Wir haben sozusagen als Verantwortliche auch gegenüber der Uni in diesem Antrag drin gestanden. Auch das muss man ja erwähnen, dass das muss man sich dann auch, glaube ich, im Vorfeld gut überlegen, wer hat da die Verantwortlichkeiten, wer ist da auch sozusagen in der Rechenschaftspflicht gegebenenfalls, welche Personen machen das und so. Also die gab es natürlich auch, aber davon losgelöst haben wir uns eine eigene Entscheidungsstruktur geschaffen als Gruppe.
Ich hätte tatsächlich eine Nachfrage zu dem, was Rasmus gesagt hat, weil ich das so spannend fand, dass du gesagt hast, dass du dich mit deinen Meinungen und Positionen gleichwertig behandelt gefühlt hast. Und ich finde das so interessant, weil ich sitze in einem sagen, Gremium. Ich darf einmal im Jahr mitentscheiden, wer bei uns den Lehrpreis bekommt an der Uni Bielefeld. Und was Studierende häufig melden als etwas, das gute Lehrer auszeichnet, ist, was sie auf Augenhöhe nennen. Und mein Eindruck ist immer, dass das ganz unterschiedliche Dinge bedeuten kann, je nachdem, aus welchem Fachbereich jemand kommt, wie jemand im akademischen Bereich sozialisiert worden ist und was für Erfahrungen man mit Lernenden gemacht hat. Und mich würde total interessieren, wenn du von dieser Gleichwertigkeitserfahrung sprichst, was bedeutete das im Kontext von diesem Projekt, von dem InnoLab?
Ich glaube, was ganz viel ausgemacht war, gefragt zu werden. Was denkst du? Was sind deine Ideen? Was möchtest du machen? Worauf hast du Lust? Das hat das im InnoLab ganz stark ausgemacht. Und zu merken, dann mich mit den Dingen zu beschäftigen, nachzufragen, einer kleinen Gruppe weiterzuarbeiten, etwas zu erarbeiten und dann hinterher zu merken, okay, das war gut, das Ergebnis war gut. Und das hat jetzt alle weitergebracht, das hat jetzt einen Beitrag geleistet, ob größer oder kleiner. Aber auch ein Dankeschön zurückzubekommen, zum Beispiel. Solche Sachen waren für mich sehr wichtig. Ich glaube auch, dass das wahrscheinlich in anderen Fachbereichen oder Fachkulturen vielleicht auch unterschiedlich sein kann. Aber für mich hat es das auf jeden Fall ausgemacht.
Ich hatte auch noch eine Nachfrage an Rasmus und Solveig bezüglich der Position von Studierenden in diesem Projekt. Wenn ich das richtig verstanden habe, waren Studierende als Hilfskräfte angestellt, die da mitgearbeitet haben und haben Credit Points für Praktika bekommen. Und mein erstes Gefühl dazu ist, ja, das ist ja auch gut so, ne? Wenn wir Studierende beteiligen wollen an solchen Prozessen und erwarten, dass sie Arbeit da hineinstecken, die gleichwertig ist zu der Arbeit, die wir als bezahlte Hochschullehrende da reinstecken, dann müssen wir das auch vergüten. Wir müssen das angemessen vergüten, ne? Und ich habe immer den Eindruck gehabt, das war in eurem Projekt mitgedacht und mitorganisiert und gleichzeitig stellen sich dann Fragen wie, okay, wie ist das mit einem Prüfungsverhältnis in diesen Projekten? Wie sieht es mit Hierarchien aus, die die Institution einfach vorgibt, aus denen man nicht einfach heraustreten kann? Ist es vielleicht vorteilhaft, wenn Studierende aus einer Studierendenvertretungsposition eher kommen, die nicht vergütet ist, sondern ehrenamtlich, weil sie dann nicht so abhängig sind von diesen formalen Strukturen. Ich weiß, wir haben ja den Workshop dazu mit euch gemacht, ne, Beziehungsreichtum und Machtsensibilität, dass ihr sensibel seid für genau diese Themen und das wahrscheinlich auch mitgedacht habt. Aber gerade auch unter dem Aspekt, was können andere von eurem Vorbild lernen, würde mich ein bisschen mehr interessieren. Wie habt ihr darüber kommuniziert? Wie hat das konkret funktioniert? Gab es Schwierigkeiten dabei oder wie habt ihr dafür gesorgt, dass diese Schwierigkeiten nicht so präsent waren in eurer Arbeit?
Genau, also einer der Punkte war, ich war zur gleichen Zeit in der studentischen Vertretung Studiengangsausschuss Public Health, also in der studentischen Vertretung für die Studierenden im Bachelor, und habe da mit reingetragen, was da gerade passiert. Was gibt es da noch für Ideen? Geht ihr da mit? Also ich hatte also schon eine Gruppe von Studierenden, wo ich so hin und wieder so gesagt habe, okay, wir sind hier jetzt vorangekommen. Wir haben das und das erarbeitet. Was denkt ihr dazu? Oder was sollte ich noch mit einbringen? Was fehlt eurer Meinung nach? Ich glaube, das war auf jeden Fall eine Rolle. Und für mich persönlich hat auch nochmal einen Unterschied gemacht, dass es andere studentische Mitarbeitende gab. Also ich war nicht die einzige studentische Person, die da angestellt, also jetzt im Praktikum nicht in meiner Position natürlich, aber andere, mit denen ich mich austauschen konnte, die so in der gleichen Situation waren. Die meisten Sachen waren relativ banal, zum Beispiel Stundenzettel abgeben, was hatten wir beim letzten Mal noch besprochen. Aber zum Teil waren es dann auch Punkte, wenn Sachen, das ist ich, wenn einem in der Arbeit gerade Sachen zu viel geworden sind und dann sich etwas gegenseitig abnehmen oder gegenseitig auch nur beraten, oder eine Stütze sein. Auch solche Sachen waren dann noch mal anders möglich als zum Beispiel nur, wo es dann mit Lehrenden zum Beispiel im Kontakt anders wäre, auch wenn man gerade zum Beispiel nicht direkt im Prüfungsverhältnis ist.
Genau, also ich würde ergänzen. Rasmus hat, glaube ich, das für mich einschlägige Stichwort genannt. Das sind die Rollen. Also Studierende waren in vier Rollen bei uns beteiligt. Entweder als studentische Mitarbeiterin oder als Studierende, indem sie CPs bekommen haben für spezielle, zum Beispiel fürs Entscheidungskollektiv. Auch dafür konnten wir für die Mitarbeit CPs vergeben. Dann hatten wir auch Studierende, die einfach gesagt haben, hey, ich finde das so toll, was ihr macht. Ich möchte mich da gern engagieren als Ehrenamt. Und natürlich, das haben wir nicht abgelehnt, sondern uns gefreut. Wir hatten aber auch ganz regulär Studierende, die in Lehrveranstaltungen teilgenommen haben, da auch CPs bekommen haben, aber wirklich im ganz normalen Rahmen ihres Studiums. Und ich müsste jetzt die einzelnen Fälle und Situationen nochmal durchgehen, aber ich würde intuitiv sagen, wir haben versucht, dass sich diese Rollen nicht überschneiden. Sondern dass sie nacheinander kommen. Also zum Beispiel Rasmus hat das Praktikum begonnen, nachdem das Forschungsprojekt, für das er benotet wurde, abgeschlossen war, und hat die Bachelorarbeit begonnen, nachdem das Praktikum abgeschlossen war. Also ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Faktor, sowas. Und wenn sie sich überschneiden, dann kann ich nur aus Lehrendenperspektive sagen, ich versuche immer alles zu vermeiden und mich zu fragen, in welcher Rolle bin ich gerade und in welcher Rolle sind die Studierenden gerade. Also zum Beispiel auch bei der Beratung, wenn Studierende kommen, die auch mit mir arbeiten in anderen Projekten und fragen in einem Projektmeeting was zur Bachelorarbeit, dass ich dann auch sage, nein, das gehört hier gerade nicht hin. Dafür gibt es eine Sprechstunde wie für alle anderen auch. Also das ist auch ein Fairness, finde ich, die anderen Studierenden gleich da zu behandeln. Also ich glaube, das, und wenn, aus meiner Sicht würde ich sagen, es hilft immer, das nicht so zu tun, als wäre das Thema nicht da, sondern es offensiv ansprechen. Und dafür sind aber in der Verantwortung die Leute in der Machtposition. Also dafür bin ich in der Verantwortung. Dafür ist niemals die studentische Person oder wie auch immer die Person, die weniger Macht hat, ist dafür nicht in der Verantwortung, sondern das bin ich. Und was wir auch noch hatten im Lab, das haben wir noch nicht erwähnt, wir hatten im Antrag direkt eine Ombudsperson mit eingeplant, die wir ansprechen konnten, Lehrende und Studierende bei Konfliktfällen. Fun Fact, wir brauchten sie genau einmal und das war kein Konflikt zwischen Lehrenden und Studierenden. Aber ich glaube, dass wir sie hatten und dass wir sie eingeplant haben, dass wir darüber nachgedacht haben, dass solche Konflikte aufkommen können, das hatte eine sehr wichtige Symbolkraft in dem Prozess.
Würdet ihr sagen, also es Hört sich für mich an, als wäre das eine total großartige Gelegenheit, sowohl für Studierende als auch für Mitarbeitende, sich weiter zu professionalisieren, weil Rollen wahrzunehmen, zu erkennen oder auch Rollenkonflikte oder Reibungen zwischen unterschiedlichen Rollen, die man selber hat oder die andere haben im Verhältnis zu einem selber, empfinde ich immer als ein Spannungsfeld, das total konfliktreich sein kann, aber gleichzeitig auch sehr produktiv, weil es halt erlaubt, die eigene Position auszutarieren und zu überlegen, wie möchte ich mich zu Dingen verhalten in der Rolle, die ich gerade einnehme. Und so wie ihr das darstellt, hört sich das für mich an, als dadurch, dass es so explizit ist. Also wir haben eine Ombudsperson da, wir sprechen zu unterschiedlichen Gelegenheiten über unterschiedliche Dinge und sind uns unserer Rollen sehr, sehr bewusst, beziehungsweise helfen Studierenden, die eigene Rolle irgendwie klar zu bekommen und das Verhältnis dazu. Hat sich das für euch auch so angefühlt als ein Professionalisierungsprozess?
Ich glaube, also ich kann das auch sehr also bestätigen und auch nachfühlen, von die zu wissen, dass es eine Ombudsperson gibt, die ansprechbar ist, wenn etwas in Schieflage gerät. Formuliere ich es einmal so. Hat einen Unterschied gemacht in der Kommunikation untereinander und hat auch Sicherheit gegeben. Ich glaube auch, dass für die Zusammenarbeit war es sehr entscheidend, sich mit den eigenen Rollen auseinanderzusetzen und war auch ein Teil der Professionalisierung, weil es sehr viel gerahmt hat, sehr viel Rahmen gegeben hat. Was ist mein Beitrag? Was mache ich hier jetzt gerade? Ist das hier gerade Teil meines Studiums an sich? Oder leiste ich gerade einen Beitrag zu dem Projekt und erarbeite hier gerade etwas, was eigentlich nicht mehr Beziehung Lehrender, Studierender ist, sondern eher ein, ich arbeite hier an einem Auftrag im Prinzip dann auch so ein bisschen, wenn man so möchte. Das hat schon auf jeden Fall einen Unterschied gemacht und auch, würde ich sagen, mir auch für hinterher durchaus viel gegeben und wenn ich jetzt drüber nachdenke, auch viel währenddessen auch sehr viel überlegen, hinterfragen, ist das jetzt gut, was ich mache oder möchte ich das vielleicht anders sehen? Möchte ich mehr oder möchte ich da gerade weniger reinstecken? Auch diese Fragen.
Ja, also für mich persönlich, ich hatte ja eingangs gesagt, ich bin Ethikerin vom Haus aus. Das ist mein Job, also Rollen zu klären oder darüber nachzudenken, dass das auch in keine Schieflage gerät, ist Teil auch meines Kerngeschäfts, wenn ich über ethische Fragen im Gesundheitswesen nachdenke oder Arzt-Patientinnen-Verhältnis zum Beispiel und so weiter und so fort. Also das ist so ein bisschen, bringe ich diese Brille schon mit und macht zum Beispiel auch Veranstaltungen zur Forschungsethik, wo wir uns damit auseinandersetzen. Also gerade bei qualitativer Forschung zum Beispiel kann die Grenze ja auch verschwimmen zwischen gesundheitlicher Anwaltschaft und Forschung zum Beispiel. Insofern war das für mich eher ein Praxisfeld, um das nochmal zu üben und nichts, glaube ich, was ich dabei gelernt, also neu gelernt habe, sondern eher so eine Üben. Was ich aber super spannend fand, war an mir selber dann zu beobachten und darauf zu reflektieren, wie ich selber mit Situationen umgehe, wo ich dann in der Situation bin, jemanden ausnutzen zu können. Also das muss man, glaube ich, ganz direkt mal sagen, jemanden instrumentalisieren zu können und sowas verschwimmen zu lassen und dieser Versuchung dann auch bestmöglich zu widerstehen und nicht in einem Gespräch die Bachelorarbeitsnote mit dem Job fürs InnoLab zu verknüpfen zum Beispiel. Und diese Versuchung trotzdem zu spüren, obwohl ich denke, ich bin eigentlich reflektiert und tue mein Bestes dagegen, das fand ich nochmal eine sehr spannende Erfahrung und auch natürlich eine sehr spannende Erfahrung zu merken, ich selber halte Dinge für gut und richtig und Studierende sehen das einfach anders. Und ich bin aufgefordert, das zu akzeptieren. Das ist mir mal besser, mal schlechter gelungen, glaube ich. Aber überhaupt das zu erfahren, dass man sowas auch akzeptieren kann und dass dann Studierende auch was ganz anderes mit einem Thema, mit einem Projekt, mit einer Aufgabe machen, als das, was man selber für gut und richtig hält. Das fand ich eine sehr spannende Erfahrung. Also ich kann das nur empfehlen. Ja.
Und zwar haben sowohl Solveig als auch Gabi am Anfang sehr betont, dass das, was ihr gemacht habt, auch irgendwie ziemlich ausgestrahlt hat in andere Bereiche aus dem Fachbereich 11 hinaus, dass es über das Bestehen des Projektes InnoLab hinaus irgendwie weitergetragen worden ist. Und mich würde interessieren, und ich frage dich das mal, Gabi, wie ist das? Also, wir haben sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht damit, unsere eigene Lehrhaltung, Lehrprinzipien, Philosophien und Praktiken an andere weiterzugeben, sowohl innerhalb von institutionellen Strukturen als auch in individuellen Kontakten mit Lehrenden. Und bei euch klang das jetzt, als wäre das überwiegend positiv gewesen. Und mich würde total interessieren, wie waren da eure Erfahrungen und was habt ihr gemacht, um mit anderen Lehrenden in Kontakt darüber zu kommen und da anzudocken und die da irgendwie mitzunehmen mit der Haltung und der Herangehensweise und den Ideen, die ihr habt. Hast du Lust, Gabi, dazu was zu sagen?
Also ich bin ja da quasi in zwei Paar Schuhen unterwegs. Also einmal mit den Studierenden, also die ich in meinen Veranstaltungen in der Regel darauf hinweise, erstmal, dass es das gibt. Oder dass wir am Anfang, das machen wir aber schon ganz lange, dass wir am Anfang eigentlich in den Seminaren, in meinen Schreibseminaren, so eine Art, wir schließen so eine Art Bündnis miteinander. Da geht es um bestimmte Vereinbarungen, die wir gegenseitig einhalten, sei es was Pünktlichkeit angeht oder was bei den Zoom-Sitzungen zum Beispiel irgendwie die Sichtbarkeit über das geöffnete Zoom-Fenster angeht oder über, ich vereinbare in der Regel immer am Anfang des Seminars das kollegiale Du. Und dass ich irgendwie auch bereit bin, irgendwie ganz viel, irgendwie, wenn das von Interesse ist, aus meiner sehr eigenen Schreibgeschichte zu erzählen, das mache ich auch. Und dass es dann so Vereinbarungen einfach darüber gibt. Und das ist etwas, dass ich da mittlerweile einfach immer an diesen Stellen eigentlich euch mit einbinde und sage, da gibt es jetzt etwas, das heißt so und so. Und da gibt es auch ein Paper zu und einen Podcast. Und wenn ihr Lust habt, liest das mal durch und hört euch das mal an, weil das gibt die Möglichkeit auch für Studierende mehr Partizipation in die Lehre zu tragen. Also ich bin wie Solveig der Meinung, dass die Leitung gibt die Haltung vor. Also das ist nie etwas, was man von Studierenden, also was der Auftrag von Studierenden sein kann. Aber es ist eine Möglichkeit, die Studierende auch haben, die sie wahrnehmen können, wenn sie das wollen, die sie aber nicht müssen. Und das ist natürlich, das wird in der Regel, also ich sag mal so, ich weiß gar nicht, irgendeine Kollegin hat da letztes Mal in irgendeinem Abschlusstreffen so einen schönen Begriff, so einen schönen Satz dafür genannt, was wir eigentlich versuchen zu tun, um uns die negativen oder die eher uninteressierten Beiträge so ein bisschen vom Hals zu halten, weil man kann so vieles ja nicht an Menschen ranreden. Sie müssen schon von selber auch eine Offenheit mitbringen, sonst ist es irgendwie einfach frustrierend, wie man ja gerade überall sehen kann. Und dass das so etwas ist, was wir einfach irgendwie so machen, oder was ich in den Veranstaltungen mit Studierenden so mache, oder es kommen später nach den Veranstaltungen auch immer mal wieder Studierende, die auch nachfragen, ob sie dabei, ob ich Material habe oder ob sie mit in die Gruppe können oder ob sie irgendwie was auch immer, also tun können. Bei den Lehrern, das ist also darüber verbreitet es sich, und es sind eben, da würde ich dir recht geben, Katharina, beziehungsweise das sehe ich auch so, es gibt nicht nur positive Rückmeldungen, es gibt auch Rückmeldungen auch von Studierenden, die sagen, ja, das fehlt mir jetzt gerade noch. Also zusätzlich zu dem Ganzen, ich muss mich um CPs kümmern und das und das und das machen, jetzt soll ich mich auch noch um beziehungsreiche Lehre kümmern. Also das ist mir jetzt, bleibt mir weg. So, also die sind, also es Ich sage das jetzt ganz, ganz flapsig, aber es ist bei einigen auch so, das ist so, wie es ist, und sie möchten daran auch gar nicht so sehr rütteln, aus welchen Gründen auch immer. Also manchmal erfahre ich das ein Stück weit, manchmal auch nicht, das ist dann so. Bei den Lehrenden ist es nochmal anders. Da ich mittlerweile, also ausgelöst durch das Skill-Projekt, tatsächlich sehr eng mit der Hochschuldidaktik zusammenarbeite, was ja in anderen Bereichen schon eher gang und gäbe ist, dass Lehre und Lernen auch viel mehr zusammen gedacht wird, ist das in Bremen irgendwie so Hochschuldidaktik und Studierwerkstatt noch so ein bisschen separiert. Auf der einen Seite die Studierenden, auf der anderen Seite die Lehrenden. Und durch Skill hat sich die Möglichkeit ergeben, wesentlich enger für mich und auch für die Kollegin von der Hochschuldidaktik zusammenzuarbeiten. Und wir machen mittlerweile auch einige Veranstaltungen zusammen und stellen fest, dass die Lehrenden, die an diesen Veranstaltungen teilnehmen, durch die Bank interessiert daran sind. Das sind in der Regel sind es jüngere LektorInnen, die ja quasi von sich aus, da hat das Kind vielleicht noch nicht den Namen beziehungsweise Lehre, aber die grundsätzlichen Elemente davon oder die Faktoren, die das begünstigt, die bringen die mit und sind dann auch recht froh, wenn das, also wenn das so, wie in so eine Art Konzept auch nochmal mit aufgenommen werden kann und sie das irgendwie so auch umsetzen können. Also da habe ich jetzt wesentlich weniger zu tun mit denen, die das ab lehnen oder nicht auch noch machen wollen oder die der Meinung sind, sie machen das eh schon oder was auch immer. Da habe ich eher viel mit denen zu tun, die da sie sagen, oh ja, das klingt total toll, da möchte ich mich beteiligen oder da möchte ich mehr mit zu tun haben. Bei den Studierenden ist es, ja, da ist es sehr unterschiedlich. Ja, beantwortet es deine Frage?
Ja, auf jeden Fall. Ich finde es, also ich finde es grundsätzlich, finde ich es total spannend, dass bei euch so rüberkommt, dass es da eben so schon so viel Offenheit gibt und dass eins der Dinge, zu dem dieses Projekt euch im Prinzip befähigt hat oder die Möglichkeit dazu gegeben hat, ist, Ressourcen zur Verfügung zu stellen, so interpretiere ich das jetzt, mehr mit diesen Menschen auch in Kontakt zu kommen. Also viel mehr Verknüpfungen und Vernetzungen innerhalb der Institution zu machen und dabei eben dann auch auf Menschen zu stoßen, denen ihr dann Angebote machen könnt, die total auf das treffen, was für die gerade auch total gut passt. Und das ist natürlich extrem schön und auch total produktiv. Und ja, das finde ich spannend, dass das so eure Erfahrung ist und total ermutigend und schön, ja.
Was ich auch einfach nochmal super krass finde, ist, dass ihr so explizit mit diesen Begriffen arbeitet. Und du, Gabi, ne, du hast es ja auch gesagt, Leute nehmen das dankbar auf, weil es ihnen ein Konzept, ein Framework, wahrscheinlich auch Sprache gibt, die sie normalerweise nicht so haben für die Art von Lehre, die sie machen wollen. Und wir machen ja jetzt diese Workshops, schon sehr lange und publizieren diese Essays, aber von niemandem haben wir jemals so explizit die Rückmeldung bekommen, die Begrifflichkeiten, die Konzepte, die ihr über Unconditional Teaching kommuniziert, sind wertvoll für uns als Tools und zwar so wertvoll, dass wir die in der Lehre direkt thematisieren und an KollegInnen weitergeben und das so vortragen. Das ist für uns, also für mich ist das mindblowing. Das möchte ich nur noch mal kommunizieren. Das habe ich noch nie von jemandem so zurückgemeldet bekommen. Und es erfüllt mich mit großer Freude und Motivation und irgendwie auch Dankbarkeit, dass ihr euch da so reinhängt und dass wir hilfreich sein können in dem, was wir machen für eure Arbeit. Super cool.
Ich hätte eine Nachfrage gehabt zu dem, was du gesagt hast, Gabi, nämlich, dass du gesagt hast, Studierende da mal so drauf reagieren. Und das geht sowohl an dich, Gabi, als auch an Rasmus dann. Woher glaubt ihr, kommt das, diese Vorsicht? Also, weil ich habe die Erfahrung in der Lehre auch gemacht, dass manche Studierende richtig gut damit viben und wahnsinnig davon profitieren, dass jemand sagt, mir ist nicht nur bewusst, dass ich ohnehin eine Beziehung zu euch habe, ob ich das nun will oder nicht, sondern ich möchte diese Beziehung auch aktiv, sinnhaft, produktiv gestalten mit euch zusammen und da wirklich gut mitarbeiten können. Aber dass es auch eine andere Gruppe Studierender gibt, die vorsichtig bis negativ darauf reagieren. Und mich würde interessieren, worin seht ihr das begründet?
Also ich glaube, dass das ist zum großen Teil ja ist es liegt es begründet in wirklich in den schlechten Erfahrungen, die Menschen gemacht haben. Mit Angeboten zur Offenheit, dann sind sie offen und dann kriegen sie eins drüber. Und da braucht man ihnen jetzt nicht und das auch noch in Abhängigkeitsverhältnissen oder Machtverhältnissen, da braucht man ihnen nicht so richtig mitkommen. Das ist ja auch schon, da fangen wir ja nicht an der Uni mit an. Das ist ja, da kommen ja Menschen, die sind schon geprägt. Also die haben schon ganz viel Vertrauen verloren. Also ich würde sagen, ich bemühe mich an der Stelle irgendwie auch sehr, aber ich bemühe mich jetzt nicht so, dass ich versuche, die zu überzeugen, sondern ich versuche, das weiterzutun, was ich sowieso tun würde. Und ich kann nur, ich kann quasi, also so wie Solveig das vorhin gesagt hat, das fand ich total schön, an den Stellen, wo ich Macht missbrauchen könnte, darauf hinweisen oder darauf festzustellen, das tue ich jetzt hier nicht, weil ich bin reflektiert und ich habe eine Entscheidung und ich habe eine Haltung. Und diese Haltung sagt, das geht so nicht. Und die Haltung habe ich von vornherein am Anfang der Veranstaltung mit Studierenden zusammen festgelegt und die werde ich bis zum Schluss nicht verlassen. Auch wenn vielleicht einzelne Studierende in der Veranstaltung diese gemeinsame Vereinbarung verlassen und alle darauf warten, was passiert denn jetzt? Was wird denn damit jetzt, was passiert denn da jetzt? Was wird denn damit gemacht? Und dann das eben, also diesen Ball nicht aufzugreifen und wieder zu zeigen, ah, funktioniert halt doch nicht, sondern es anders zu machen und einfach zu hoffen, es funktioniert vielleicht dann bei einer nächsten, in der nächsten Situation oder so. Also ich glaube, dass der Grund in erster Linie Resignation ist und es ist auch, also ich will es jetzt nicht unbedingt Arbeitsüberlastung nennen, weil ich glaube, dass ganz viel von der gefühlten Arbeitsüberlastung von Studierenden nicht wirkliche Arbeitsüberlastung ist, sondern eine ganz andere Überlastung beinhaltet. Und dass das aber auch darauf trifft. Und dass ich versuche, mit all diesen Sachen zumindest mitzuschwingen. Also sie mitzudenken und mitzuschwingen und einfach mit aufzunehmen und zu denken, Menschen sind sehr unterschiedlich und brauchen sehr unterschiedliche Dinge in Situationen. Und ich bin dafür da, den Rahmen zu geben, dass alles möglichst auch einen Platz hat, wenn es andere und mich nicht davon abhält, das zu tun, was wir gerade so gemeinsam tun.
Um da vielleicht einmal anzuschließen, ich glaube, vor allem bei dem Punkt, es gibt einfach auch Studierende, die brauchen unterschiedliche Dinge in Lehrveranstaltungen. Also es gibt einige, die brauchen sehr viel, die wollen auch den starken Rahmen haben in Veranstaltungen, sehr klar erwarten können, was passiert denn jetzt als nächstes. Ich glaube, dann kommt auch noch zum Teil dazu, dass für manche Inhalte eignen sich unterschiedliche Veranstaltungsformate. Das würde ich auch nicht außer Acht lassen, dass nicht in jedem Fall eignet sich ein sehr diskursives Seminar für Inhalte, die wenig beweglich sind. Genau, und vielleicht auch nicht ganz zu vergessen, Studierende machen das häufig sehr viel, sehr lange, jede Woche, zumindest über einige Monate. Die gehen zum Teil von Veranstaltung zu Veranstaltung, oder wechseln von Veranstaltung zur Arbeit oder einem anderen Termin und dann wieder zur Veranstaltung zurück. Das ist nicht immer so. Natürlich, das hat auch ein Auf und Ab, aber ich kann auch verstehen, ich habe auch zum Teil das auch im Gespräch mitbekommen, so wenn ich davon erzählt habe, was mache ich im InnoLab, dann gedacht haben, oha, das klingt nach sehr viel, ich weiß nicht, ob ich das könnte. Natürlich kann ich dann auch nicht den tatsächlichen Eindruck vermitteln, die Erfahrung hat, dann mitzuarbeiten. Aber auch wahrscheinlich nicht, es ist nicht für jeden immer was. Ja.
Ja, ohne jetzt zu theoretisch zu werden, möchte ich nochmal einen Gedanken teilen, wie ich seit so 2 Jahren oder so auf die Situation auch gucke. Und zwar in Public Health haben wir ja eine der wichtigen Grundlagen, ist ja die Diskussion von sozialen Determinanten von Gesundheit. Und wir wissen, dass sozusagen welchen Bildungshintergrund ich habe, welchen sozialen Status meine Eltern auch haben, dass das, na, und auch so Kategorien wie Gender, Alter, Erfahrung mit Diskriminierung und so, dass das massiven Auswirkungen hat darauf, wie ich zum Beispiel Gesundheitsangebote wahrnehmen und umsetzen kann. Und ich habe mittlerweile den Eindruck, das lässt sich am Feld der Lehre auch zeigen. Also ich kann nach jetzt fast 5 Jahren und 200 Studierenden pro Semester sehr genau mittlerweile sagen, welche Studierenden aus einem Hintergrund kommen, wo sie es gewohnt sind, dass man sie nach ihrer Meinung fragt und etwas passiert, wenn sie diese Meinung äußern. Sie sind es gewohnt, sich einbringen zu dürfen in politische Prozesse oder sie werden auch einfach im Alltag bei der Familie gefragt, was möchtest du? Und wenn sie sagen, das und das möchte ich nicht in ihrer Kindheit, dann passiert es auch nicht sozusagen. Sie Ihre Stimmen werden gehört. Das hat viel mit Sozialisation zu tun, mit vielen Prozessen. Und wenn ich dann noch, wenn das dann noch Studierende sind, die aus Familien kommen, wo sozusagen auch Wissenschaft als Feld nah ist, also wo Eltern auch studiert haben, vielleicht auch sogar an der Uni arbeiten, dann ist es ganz extrem. Also die Studierenden sind viel mehr in der Lage, sich schnell in solche Prozesse einzuklinken und mitzumachen. Das ist keine quantitative gute Studie, die ich da vorweisen kann, sondern Alltagsbeobachtungen und oft aber auch Gespräche, weil oft frage ich auch Studierende einfach manchmal, also wenn ich eine Beziehung zu ihnen habe, sie länger kenne, frage ich auch direkt, was machen denn eigentlich ihre oder deine Eltern? Oder auch im wissenschaftlichen Arbeiten habe ich dieses Semester wieder unterrichtet und wenn man dann sich anschaut, zum Beispiel, welche Studierenden nach dem ersten Mal sofort verstehen, wie man Literatur zitiert und welche Studierenden halt achtmal das brauchen, sozusagen, dann ergibt sich irgendwann ein Bild. Und wir können nicht alles auffangen als Lehrende. Das geht gar nicht. Das überfordert auch uns. Aber das überhaupt auf den Blick zu haben und zu überlegen, wie kann ich das ein Stück weit einfangen? Mein Weg ist mittlerweile stark individualisiert. Also Situationen zu finden, wo Studierende einzeln beschäftigt sind und dann auch wirklich von Schritt, zu Person zu gehen und zu fragen, wobei brauchen sie Hilfe? Ist alles klar? Wie klappt das? Also das klappt noch mal viel besser, weil viele haben auch Angst, vor der Gruppe zu sprechen. Also das ist auch was, was viele nicht gewöhnt sind, vor 20, 25 Personen zu fragen. Also wenn man fragt, sieht das jemand anders, dann zu sagen, ja, ich sehe das anders als alle anderen 25. Das braucht so viel Mut. Und wenn man das nicht gelernt hat, ist das ganz, ganz schwierig.
Ich glaube, ich hätte einen Kommentar und eine Nachfrage dazu. Ich fand das super wichtig, was du gerade gesagt hast, Sorbay, weil für mich ist so eine Haltung zu haben, so zu versuchen, möglichst individuell da dran zu geben, auch eine Art und Weise, wie ich selber mit meiner eigenen Frustration umgehen kann. Weil es ist frustrierend, glaube ich, für viele Lehrende, ihr Bestes zu versuchen, egal mit welcher Haltung sie an Lehrer herangehen, in der Eigenwahrnehmung ihr Bestes zu versuchen und aber häufig einfach im Unterricht oder im Beratungsgeschehen in Anführungsstrichen zu scheitern, was auch immer das bedeutet für die individuelle Lehrperson. Und ich finde eine Haltung, die prinzipiell nach Beziehungsreichtum in der Lehre sucht und in der Beratung sucht, sorgt zumindest für mich dafür, dass ich leichter mit diesen Frustrationen umgehen kann, weil die Frustration ist nicht begründet in den wenigsten Fällen in der Interaktion, die ich mit den Studierenden habe, sondern haben sehr, sehr unterschiedliche Gründe, die manchmal mit den Ressourcen der Studierenden zu tun haben, manchmal mit meinen eigenen Ressourcen zu tun haben, manchmal mit strukturellen Sachen, gegen die weder die Studierenden noch ich etwas tun können und indem wir irgendwie gleichermaßen ausgeliefert sind. Und mir hilft das total selber. Und ich glaube, viele Lehrende würden von so einer Haltung generell auch profitieren. Es ist super schwer, das zu sehen. Das bringt mich auch zu einer Frage bezüglich der potenziellen Vorbildfunktion von Lernen. Das geht jetzt an alle drei, weil ich überlege, also es gibt Studierende, die nicht gut andocken können, aus unterschiedlichen Gründen an solche Lehrhaltungen und die Aufforderungen, die solche Lehrhaltungen an Studierende stellen. Und meine Frage ist dann, glaubt ihr aus eurer persönlichen Erfahrung, anekdotenhaft heraus, dass es trotzdem eine gute Vorbildfunktion haben kann, also Studierende potenziell über die Gesamtheit ihres Studiums dahingehend zu befähigen, an solcher Lehre teilhaben zu können, beziehungsweise sich selber als professionelle Akademiker, Gesundheitswissenschaftler, was auch immer, positionieren zu können. Also glaubt ihr, dass Studierende, die nicht sofort andocken können, trotzdem von dem Vorbild profitieren können? Oder bräuchte es da noch deutlich, deutlich mehr, um Studierende daran zu führen?
Ja, also dazu würde ich gerne was sagen, aber ich würde auch gerne noch mal kurz anschließen an das, was Solveig vorhin gesagt hat, mit dem, dass der Hintergrund beziehungsweise die Sozialisation für Studierende auch Möglichkeiten, Ressourcen schafft oder ermöglicht oder aber auch eher blockiert. Ich sehe das eher, oder ich habe jetzt so den Eindruck, das ist jetzt aber auch, das unterliegt keiner wissenschaftlichen Validität. Hab den Eindruck, dass was jetzt die Herangehensweise an Wissenschaft geht, auf der theoretischen Ebene, da ist dieser Hintergrund, auch vielleicht aus einer akademischen Familie zu kommen oder so, durchaus hilfreich. Also auch diese Machtstrukturen zu kennen oder diese Art des Umgangs miteinander, auch diese Art der Diskussion miteinander. Also das rhetorisch auch durchaus es Möglichkeiten gibt, nicht nur durch Überzeugung, sondern auch durch Manipulation oder durch mehr Wissen zu bestimmen. Also, dass das schon irgendwie für Menschen mit diesem Hintergrund das Leben in der Universität auch geschmeidiger machen kann, weil sie diese Art der Kultur irgendwie auch kennen. Ich habe den Eindruck, für die Art des sozialen Miteinanders, dieses vom Ich zum Wir zu gucken, also dass nicht nur ich mit meinen Bedürfnissen in der Veranstaltung relevant bin oder mit meinen Lernschwierigkeiten oder so, oder mit meinen Fragen, das ist nicht unbedingt eine Frage des akademischen oder dieser Art des Hintergrundes, sondern tatsächlich eher das ist ein emotionaler Hintergrund, das ist ein Haltungshintergrund. Und das sind Menschen, das erlebe ich bei Studierenden aus allen Zusammenhängen, dass da plötzlich, und das sind auch die, also da möchte ich noch mal kurz zu Till was sagen, die auf die Sprache, auch von eurem Text auf die Sprache abfahren, auf dieses positive Framing von Zuständen auch oder von Verhältnissen, die nicht mehr nur als ausschließend wahrgenommen werden oder als so negativ, sondern die einfach dadurch, dass man sie von einer anderen Positionierung heraus betrachtet, nicht weniger problematisch werden, aber viel mehr Hoffnung bieten oder viel mehr Möglichkeiten zum individuellen Eingreifen. Und das, glaube ich, ist zum Beispiel, wäre jetzt der Überschlag zu dir, Jessica, dass ich glaube, dass auf jeden Fall so eine Vorbildfunktion weiterträgt. Also ich kann mich erinnern aus meiner Grundschulzeit bis zu meiner Studienzeit an lehrenden Persönlichkeiten, die ich bis heute auf den Knien verehre, meine Grundschullehrerin, die also von ihrer Haltung her immer gerecht, immer liebevoll, immer zugewandt war. Das hat mich als Lehrende auch beeinflusst. Und zwar wesentlich mehr als Lehrende, mit denen ich jetzt so nicht so gut klarkam oder die mit mir nicht so gut klarkamen. Also da hatte ich für mich die Ressource, mich eher auf diese positiven Beispiele zu beziehen und das auch selber le so leben zu wollen und das da auch so hinzuwirken. Und dass ich glaube, das macht auf jeden Fall was. Ich bereite gerade eine Veranstaltung vor, nochmal zu Lehrmodellen und Schreibmodellen und Schreibprozessmodellen. Und in allen Modellen, die es bis heute gibt, wird der kommunikative Aspekt sehr stark außen vor gelassen. Also meine Erfahrung als Schreibdidaktikerin ist, dass der kommunikative und soziale Aspekt in Schreibberatung, in Schreibbegleitungen wesentlich ist. Also und dass Studierende also viel mehr Vertrauen in ihr eigenes Schreiben haben, wenn ich beispielsweise von meinen eigenen Problemen als schreibende Studierende berichte. Und ich glaube fest daran, dass das Erinnerungen sind, die werden auch in 10 Jahren noch da sein. Welches Modell ich vorgestellt habe, wird völlig nebensächlich sein. Und von daher glaube ich, dass die Vorbildfunktion und auch das, wie wir sprechen, wie wir Sprache benutzen, wie wir in Beziehungen auftreten, eine absolute Auswirkung hat auf, auch wenn es gerade nicht sichtbar erscheint oder gerade Auswirkungen hat. Aber das ist etwas, was weiterträgt. Bin ich fest überzeugt von.
Ich mag mit welcher Stärke und Überzeugung du darüber sprichst, das resoniert sehr in mir.
Ich würde mich dem anschließen, was Gabi gesagt hat, weil sonst könnte man das ja auch nicht machen. Also das glaube ich, wäre für mich selbst nicht gut, sozusagen zu denken, das bewirkt nichts. Was es bewirkt und wie und ob, müsste man vielleicht einfach mal beforschen. Also falls jemand zuhört oder dazu eine Masterarbeit schreiben will, möge er sie sich an mich wenden, würde ich gern betreuen. Also finde ich irgendwie sowas einfach mal zu beforschen spannend, glaube ich. Vielleicht auch hochschulübergreifend, um das mal zu entwickeln irgendwie. Wieder aus meinem eigenen Fach heraus würde ich sagen, Ethik gab es ja gar nicht, bevor ich an den Fachbereich gekommen bin. Also es gab Kolleginnen, die haben das vorher gemacht, in einzelnen Lehrveranstaltungen auch. Aber es gab sozusagen keine feste Stelle mit dieser Denomination. Das heißt, ich hatte sehr viel zu tun, aber auch sehr viel zu gestalten. Und das war schon ein Punkt, wo ich auch gemerkt habe, Beziehungen sind der Ankerpunkt erstmal, um zu starten, weil über Beziehungen erfährt man, was gebraucht wird. Und über das, was gebraucht wird, kann ich sinnvolle Dinge entwickeln. Andersrum hätte es auch aus Ressourcenknappheit nicht funktioniert, aber das ist, glaube ich, auch der sinnvolle Weg gewesen. Und gleichzeitig habe ich natürlich schon gemerkt, also ich kann nicht Veranstaltungen über soziale Gerechtigkeit machen und selber kein Konzept haben, wie ich Betreuungszeit unter Studierenden sinnvoll und gerecht verteile. Und indem ich sowas transparent mache, zum Beispiel, wird das irgendwie greifbar, dass Personen auch Dinge bewusst überlegen, reflektieren, transparent machen und es zumindest versuchen, also Studierende fair zu behandeln. Oder ich kann nicht über Anerkennung reden im gesellschaftlichen oder politischen Prozessen und Studierende als große Masse wahrnehmen. Es funktioniert besser, über Anerkennung zu reden und das klappt nicht immer, aber ich versuche es, mir die Namen zu merken. Das hat einen wahnsinnigen symbolischen Effekt. Das ist unglaublich, was das für einen Effekt hat, dass man Studierende auch nach Jahren noch wiedererkennt. Dass ich aber auch sage, nehmen Sie es nicht persönlich, wenn ich mir Ihren Namen nicht merke. Das hat auch kein System in meinem Kopf. Es funktioniert bei manchen funktioniert es nicht. Aber ich versuche es und sage nicht Sie alle, sondern so und so und so und so. Und ich glaube, das sind so, das behält man im Kopf auch Jahre nach dem Abschluss noch, dass das jemand mal versucht hat. Und dann letztendlich dürfen Menschen das ja selber für sich entscheiden, was sie davon mitnehmen in den beruflichen Alltag und in darin, wenn sie selber mal solche Positionen bekleiden. Aber indem man verschiedene Role Models anbietet, gibt's eben auch bestimmtes Spektrum an Angeboten, mit denen Studierende sich später identifizieren können oder auch nicht identifizieren können, ne? Und ich glaube, das ist total wichtig.
Das war tatsächlich auch vor allem der Punkt jetzt ganz zum Schluss hin. Ich glaube, aus Studierendenperspektive im Alltag macht es auch ganz viel aus, diese verschiedenen Lehrstile mitzubekommen. Und der Versuch, wenn Lehrende versuchen, sich den Personen im Seminar anzulernen, das bereichert das Seminar, ist zumindest meine Erfahrung. Und ob einem die Art zusagt oder auch nicht, ist nicht ganz so wie entscheidend wie sehr viele Arten kennenzulernen überhaupt. Weil dann fällt auf, okay, es gibt sehr unterschiedliche Herangehensweisen an das gleiche Thema, an die gleiche Situation. Und ich merke, es gibt Herangehensweisen, die gefallen mir besser oder die gefallen mir schlechter. Und das dann für sich selbst zu entscheiden, das möchte ich vielleicht später nachverfolgen. Und vor allem zum Beispiel, wenn es zum Beispiel um eine Veranstaltung zum Thema Gerechtigkeit geht, das macht eine Veranstaltung konsequent, sie so auch zu gestalten. Und das fällt auf als studierende Person. Also ich merke, ich nehme das wahr und es geht anderen auch so, wenn ich in einem Seminar sitze und es wird so durchgezogen. Und auch der Versuch, sich zum Beispiel Namen zu merken oder einen Kontakt aufzubauen, das bleibt auch in Erinnerung und baut Hürden ab, die dozierende Person anzusprechen oder mal einfach nachzufragen, wenn ich eine Frage habe, sei sie auch eher klein. Und kleine Fragen machen es fast schwerer, jemanden nachzufragen, so wie war denn das jetzt noch?
Ich wollte gerne Solveig zustimmen mit diesem Ansatz irgendwie auch also durch Transparenz auch Studierende, so habe ich zumindest verstanden, Studierenden zu vermitteln, dass man selber versucht, so gerecht die Zeit zur Verfügung zu stellen für alle Studierenden. Und für mich mein Beispiel so in meinem schreibdidaktischen Alltag ist da, dass ich am Anfang, als ich an der Uni anfing zu arbeiten, nach den Seminaren oft festgestellt habe, dass die Studierenden zwar viel mitgenommen haben, aber in den akuten Schreibprojekten dann doch manchmal vorm PC sitzen und nicht wissen, was sie schreiben sollen und einfach Fragen haben, die ihnen persönlich zu klein oder zu dumm vorkommen, um sie Lehrenden zu stellen, weil sie sich da nicht wissen, was dann damit passiert, aber auch nicht wirklich weiterkommen und dann das Schreibprojekt sich verzögert. Und dann habe ich angefangen, also in meinen in den Schreibveranstaltungen darauf hinzuweisen, dass wenn sie nach der Veranstaltung aktuelle Fragen in einem aktuellen Schreibprojekt haben, dass sie sich nicht scheuen sollen, anzurufen oder mir eine Mail zu schreiben, dann könnte man auch einen Einzelberatungstermin machen für diesen Punkt, wo wir das Problem versuchen zu klären. Und als ich das meiner damaligen, der Leiterin der Studierwerkstatt erzählte, dass ich das jetzt als Angebot habe, Einzelberatung, da sagte sie nur, sag mal, bist du irre? Die werden dir die Bude einrennen. Du wirst zu nichts anderem mehr kommen. Du wirst nur noch Einzelberatung haben. Und das ist nicht dein Auftrag. Das ist nicht unser Auftrag. Wir müssen unsere Zeit eben zur Verfügung, also für möglichst viele Studierende haben. Also mach lieber mehr Seminare als Einzelberatung. Und ich hab dann gefragt, ob ich es einfach mal ausprobieren dürfte, irgendwie, wie das halt läuft. Und es ist jetzt seit 15 Jahren und es hat noch nicht, ich weiß nicht, wie viel 100 Studierende ich beraten habe in der Zeit, aber es hat noch, und ich habe immer gesagt, kommt, wenn ihr eine Frage habt. Ihr schickt mir die Frage vorher, also es kommt niemand zu mir und sagt, ich weiß nicht, was ich schreiben soll, das weiß ich ja auch nicht, sondern sie kommen immer mit einer aktuellen oder mit einer konkreten und präzisen Frage und sind auch vorbereitet, weil ich das vorbereite, diese Schreibberatung. Das hat in den 15 Jahren, habe ich noch nie den Eindruck gehabt, dass das irgendjemand ausgenutzt hätte oder falsch oder nicht in einem vorkonstruktiven Kontext benutzt hätte. Und das da würde ich dem zustimmen, dass die Transparenz, das, was man an Ressourcen hat, transparent zu machen, aber auch Angebote zu machen und die Bedingungen klar zu formulieren, unter denen diese Angebote erfüllt werden können, das ist enorm hilfreich und das wird von Studierenden auch gerne aufgegriffen.
Ich würde ihm, glaube ich, einfach gerne zustimmen. Also, als ich angefangen habe zu unterrichten vor 12 Jahren oder so, ich bin in die Falle reingetappt, quasi Angebote zu machen, ohne meine Ressourcen deutlich zu machen oder selber zu wissen, was für Ressourcen ich habe, zeitlich, von der Energie her und so weiter und so fort. Und also mir haben sie die Bude eingerannt in Inverted Commas und ich fand das super wichtig, damals für mich zu lernen, dass genau diese Transparenz für Ressourcen, Zeit und so, dass das was ist, das mir die Haltung überhaupt erst ermöglicht. Also ich kann beziehungsreiche Lehre und Beratung nur anbieten, wenn ich selber weiß, wie viele Ressourcen ich zur Verfügung habe und wie ich die am besten verteile in dem Moment. Und deswegen fand ich so schön, was ihr beide gerade gesagt habt, Sorbay und Gabi. Teil von beziehungsreicher Lehre ist, darzustellen und greifbar zu machen für Studierende, wie Dinge funktionieren. Sowohl auf der Metaebene, wenn es um Organisation geht, als auch wenn es um Inhalte geht oder Erwartungshaltungen geht. Es muss transparent sein, es muss klar sein, so klar, wie ich es machen kann zu jedem Zeitpunkt, warum Dinge so sind, wie sie sind, und warum ich bestimmte Fragen stelle oder bestimmte Angebote mache oder bestimmte Angebote nicht mache oder nicht mehr mache. Dass das dazu führt, dass es ja auch so unterschiedliche Lehrpersönlichkeiten und Herangehensweise an beziehungsreiche Lehre gibt. Ich kann sehr authentische beziehungsreiche Lehre und Beratung gestalten, die sehr anders aussieht, als eine Kollegin das tun würde. Und das hat einfach was zum Beispiel mit Ressourcenverteilung zu tun und mit der eigenen Persönlichkeit natürlich auch. Aber ich finde das so, so wichtig, dass ihr so einen Fokus darauf legt, auf die Transparenz, um zu sagen, hier, das kann ich leisten und so kann ich es gerecht und transparent darstellen und verteilen, damit Studierende den bestmöglichen Nutzen daraus ziehen können, dass wir halt bestimmte Ressourcen haben, die wir anbieten können.
Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Also ich versuche auch immer wieder in Kürze darzulegen, zum Beispiel, wie viel andere Lehrveranstaltungen ich noch habe, wie viele Prüfungen ich abnehmen muss als Begründung dafür, dass ich manchmal eben kein Feedback schaffe, zum Beispiel oder so. Denn genauso wie wir nicht wissen, wie viel andere Veranstaltungsstudierende noch besuchen und was sie da alles machen müssen, wissen ja Studierende nicht, wie viel ich sonst noch nebenbei mache und dass Lehre auch nur ein Teil ist der Arbeitsaufgaben sozusagen. Und was auch noch sehr hilft, das habe ich am Anfang sehr intuitiv gemacht, als ich hier angefangen habe. Ich habe eine Folie gemacht, auf der ich mich selber vorgestellt habe und ein bisschen was erzählt habe zu mir einfach. Wer bin ich? Was habe ich studiert? Also keine persönlichen Informationen, das machen ja auch Leute, ich mache das eigentlich nicht. Aber schon so insofern, wo komme ich her? Wo habe ich studiert? Womit beschäftige ich mich? Was mache ich eben sonst noch so außer der Lehre? Und das hatte ich auch das Gefühl, kommt total gut an, auch wenn man nebenbei ein bisschen was aus seiner Forschung erzählt oder auch mal erzählt, wie das bei der eigenen Promotion war, wie das für einen selber im Studium war, dass man zum Beispiel auch sagt, ich weiß, es ist schwer. Es war für mich auch total schwer, schreiben zu lernen, als ich damit angefangen habe, weil Studierende oft denken, oh, die können das alles schon. Die sind so fertig und gut und gar nicht auf den Blick haben, dass man selber ja auch 20 Jahre dafür gebraucht hat oder 15 Jahre, um dahin zu kommen, wo man ist, sozusagen. Ich glaube, das ist total wichtig. Und ich für mich lege euer Konzept auch so aus, also Unconditional Teaching heißt für mich auch zum Beispiel nicht, dass ich alles akzeptieren muss, was passiert in den Beziehungen. Es heißt für mich, dass ich vernünftige Wege finden muss, Konflikte zu lösen. Aber das heißt auch für mich, dass ich Grenzen setzen darf und soll und meine Rolle klar haben soll. Das kann auch mal sein, dass es dann was Unangenehmes ist, Studierende, weil es manchmal vielleicht auch zu meiner Rolle gehört, unangenehme Dinge zu entscheiden oder zu vermitteln. Also es heißt nicht, dass ich alles akzeptieren muss, aber es heißt irgendwie, dass ich in der Kommunikation darüber das nicht abwertend tue, respektvoll tue und antizipiere, dass die andere Perspektive, dass die Perspektive von Studierenden anders aussieht als meine. So, da so lege ich es aus, aber ich finde, ja, macht auch sehr viele Angebote, dass man es auslegen kann, wie man möchte, sozusagen.
Ich würde gerne noch auf zwei Sachen Bezug nehmen, die ich total wichtig finde. Das eine ist genau dieses Metakommunikation darüber zu machen, die auch einschließt, wie mache ich das eigentlich als Lehrende, als Wissenschaftlerin, früher als Studierende, also sich irgendwie zugänglich zu machen dafür, weil das ja nicht nur wieder einen Aspekt in die Beziehung reinbringt, sondern das ist, glaube ich, auch total nützlich einfach für Studierende, eben genau das zu sehen, was du gesagt hast, soll, weil zu verstehen, dass für uns viele Sachen auch anders sind, als sie vielleicht von außen aussehen, ne? Also ich war in einem Workshop neulich, habe ich so nebenbei so ein bisschen gesagt, zu einem bestimmten Thema, ja, Studierende wissen ja oft auch nicht, dass für uns Lehre anstrengend ist. Da ging es auch um dieses Thema, wie kann ich mich abgrenzen davon, dass Studierende in der Pause was von mir wollen und ich brauche unbedingt diese Pause. Und ich habe dann so im Nebensatz eben gesagt, Studierende wissen oft nicht, dass für uns Lehre anstrengend ist. Und dann haben die Teilnehmenden, also Lehrenden in diesem Fall, alle ganz doll genickt. Also das heißt, wir sagen das auch zu wenig, wir machen auch zu wenig deutlich, wie es uns eigentlich geht. Und das heißt ja nicht, dass wir das aus so einer Haltung von, ja, aber deswegen könnt ihr auch bestimmte Sachen dann nicht von mir erwarten, macht, sondern einfach wirklich auf eine wohlwollende Art und Weise transparent zu machen, Dinge, die Studierende gar nicht wissen können, weil es eine Blackbox ist, in die sie normalerweise keinen Einblick haben. Genauso wie wissenschaftliche Texte tatsächlich entstehen. Die Studierende sehen ja normalerweise irgendwie nur das fertige Ergebnis und wissen gar nicht, dass wir zum Beispiel auch da sitzen und irgendwie total strugglen und erstmal irgendwie mit dem leeren Blatt zu kämpfen haben oder dass wir 5 Überarbeitungsdurchgänge machen, die alle total nervig und anstrengend sind und Zeit brauchen und da einfach mehr, da ja, das einfach viel mehr transparenter zu machen. Genauso wie du es jetzt gerade gesagt hast, dem würde ich total zustimmen, dass das was wichtig ist. Es ist im Prinzip, da geht die Beziehungsebene und die didaktische Ebene total gut Hand in Hand. Und den anderen Punkt, den ich auch noch mal einfach verstärken würde, ist dieses im Prinzip practice what you preach, ne? Also die Werte, die ich auf der professionellen oder auf der fachlichen Ebene habe, auch zu übersetzen in die Institution selber und in die Art, wie ich selber mich verhalte, wie ich zum Beispiel Lehre mache und so weiter. Und das ist meiner Erfahrung nach, das ist gar nicht so selbstverständlich. Es gibt, glaube ich, schon viele, viele Fälle, wo das nicht übersetzt wird, wo da diese professionelle Kenntnisse über Machtstrukturen nicht übersetzt werden und nicht übertragen werden auf die
auf die eigene Praxis in der Lehre und auf die eigenen Beziehungen zu Studierenden. Deswegen finde ich das so bemerkenswert, dass das bei euch so klar war, dass ihr in diesem Projekt euch an dieses Prinzip so sehr halten werdet und dass ihr Strukturen etablieren werdet, die das auffangen, die diese Machtdiskrepanz, die da einfach da ist, strukturell, die irgendwie versuchen abzumildern, weil euch klar war, dass das sozusagen auf der einen Seite nicht einfach nur durch gute Intention oder durch die Überzeugung, naja, aber ich bin ja nicht so, mir wird das dann nicht passieren, dass das das ist, was es, dass das das Einzige ist, was es braucht. Also sozusagen, ja, good intentions sind nicht das Einzige, was es braucht, um das abzufedern oder abzumildern. Ja, und dass ihr euch dann auch überlegt habt, okay, welche strukturellen Möglichkeiten wie eben diese Ombudsperson können wir schaffen, um das strukturell zu verankern, um das eben auch nicht einfach nur an dem individuellen guten Willen irgendwie aufzuhängen. Ich möchte das nur herausheben, dass ich das als was sehr Bemerkenswertes empfinde an eurem Projekt, weil ich das Gefühl habe, dass das nicht so selbstverständlich ist und dass das aber gleichzeitig was total Mächtiges ist. Ne, Rasmus, du hast es ja im Prinzip vorhin auch schon gesagt, wenn Studierende das wahrnehmen, dass Lehrende praktizieren, was sie predigen, dann, ich glaube, das verstärkt sehr, ja, das Gefühl, das passt eben tatsächlich und ich kann dann auch ernster nehmen, ich kann die Person als Lehrende ernster nehmen und ich kann sie aber auch als Vertreterin des fachlichen Themas ernster nehmen, weil ich merke, dass sie diese Prinzipien eben auch wirklich auf sich selber anwendet und in ihrer eigenen Praxis irgendwie lebt.
Ich kann auch ein ganz kleines, aber sehr wirksames, konkretes Beispiel auch nennen. Sag manchmal, mein Ziel ist in der Lehre dann erreicht, wenn ich mich selber melden muss in meinen Lehrveranstaltungen. Also wenn nach dem Input, der meine Seminare meistens am Anfang theoretischen Input und dann irgendwann Referate von Studierenden und die ergänzen aber auch immer die Inhalte des Seminars. Sehr wichtig. Also das sind immer Sachen, die ich gut vorbespreche oder versuche, sie gut vorzubesprechen, sodass Studierende da auch nochmal Inhalt wirklich mitnehmen. Und ich versuche dann schon auch, setze mich eigentlich immer nach ganz hinten. Das hat auch so ein bisschen so Überblicksfunktion aus bestimmten Gründen, nicht so Kontroll, sondern wirklich als Überblicksfunktion, aber auch um mich zurückzunehmen. Auch das, ne, Raumanordnung ist sehr wichtiger Punkt bei sowas. Also wie, das strahlt sehr viel aus. Ja, und versuche dann schon auch, wenn ich was sagen will, mich selber zu melden und so diesen Rollenwechsel ein Stück weit zu performen. Das klappt auch manchmal besser, mal schlechter. Und Studierende nehmen das unterschiedlich an, aber es hat natürlich auch einen wahnsinnig symbolischen Effekt, dass ich nicht einfach reinrede und Studierende unterbreche oder so. Und auch das ist etwas, was ich versuche zu framen am Anfang und immer sage, wie es jetzt abläuft und auch immer sage, dass ich mich im Hintergrund halte und das auch um Studierende nicht zu verunsichern. Weil das wissen wir alle, das Schlimmste ist, wenn man einen Vortrag hält und jemand in einer übergeordneten Machtposition oder überhaupt irgendjemand grätscht plötzlich einfach rein und unterbricht jemand. Das ist nicht nur unhöflich, sondern sehr stark verunsichernd. Und ja, das klappt in der Regel doch ganz gut, dass ich eben am Ende wirklich Studierende mich dann dran nehmen. Natürlich auch mit einer Verunsicherung, weil das ist für sie was anderes, als die Kommilitoninnen dran zu nehmen. Aber das hat auch sozusagen einen sehr wirkungsvollen Effekt.
Ich würde das total gern unterstreichen, weil ich erlebe das in meiner Lehre auch so. Gerade wenn es um Präsentationen oder um Student Takeovers geht. Also das ist bei uns ein Format, in dem Studierende quasi den Unterricht selber gestalten. Es geht nicht darum, dass sie eine Präsentation halten, sondern ich übergebe quasi den Unterricht für 60 bis 90 Minuten einer Studierendengruppe. Wir haben im Vorfeld Gespräche darüber, wie das didaktisch und inhaltlich laufen kann. Und eine Frage, die ich dann immer stelle den Studierenden ist, macht euch mal Gedanken darüber bis zu unserem nächsten Meeting, welche Rolle ihr möchtet, dass ich einnehme. Und die meisten Studierenden, die mich noch nicht so gut kennen in dem Moment, die gucken mich dann erst immer so groß an, so wie, was meinst du? Und dann gebe ich ihnen halt so ein paar Beispiele. Also ich kann da als ich selber sein und dann quassel ich halt, weil So, ihr kennt mich, so bin ich. Oder ihr könnt mir sagen, du pass mal auf, Jessica, das macht uns nervös. Kannst du einfach für die Dauer unseres Student Takeovers die Klappe halten? Dann kann ich das auch tun. Es fällt mir schwer, muss ich zugeben, aber das kann ich tun. Oder sie sagen mir, hey, kannst du dich vielleicht, kannst du dich umgucken und vielleicht in der Gruppenarbeitsphase dich zu einer der Gruppen setzen, die ein bisschen Schwierigkeit haben, ans Laufen zu kommen? Also kannst du uns quasi didaktisch so als Facilitator unterstützen. Oder. Also da gibt es unterschiedliche Sachen und einfach Studierenden die Möglichkeit zu geben, zu sagen, hey, das ist das, was wir in der Situation von dir brauchen, finde ich total mächtig. Auch weil unterschiedliche Studierende unterschiedliche Dinge brauchen. Also Rasmus, du hast das ja schon ganz am Anfang in der Unterhaltung gesagt, ne? Einfach mal zu fragen, was braucht ihr? Das ist so. Ist was Einfaches zu machen, aber einfach mal zu fragen und dann zu gucken, kann ich diesem Bedürfnis irgendwie entgegenkommen? Gibt es irgendwie eine Möglichkeit im Rahmen der Aufgabe, die wir versuchen zu bearbeiten, diesem Bedürfnis irgendwie entgegenzukommen? Und das sorgt in der Regel schon für super tolle Unterrichtsszenarien, für super tolle Projekte und auch tolle Outcomes aus diesen Projekten. Was mich tatsächlich zu einer Frage bringt, die ich noch habe, was die Takeaways angeht, die ihr habt aus diesem InnoLab und aus den AGs, die daraus erwachsen sind. Mich würde total interessieren, gibt es für euch irgendwie sowas wie die schönste Erfahrung oder das Beste, was daraus erwachsen ist für euch oder irgendwas, was ihr persönlich und professionell aus dieser Erfahrung mitnehmt. Also sowohl konkret aus dem InnoLab als auch aus der generellen Praxis der beziehungsweise Lehre und beziehungsweise Betreuung. Also was sind da für euch die Major Takeaways? Oder was ist bei euch nachhaltig, was hat bei euch nachhaltig gewirkt?
Also da ich da gerade was zu schreibe, kann ich das mal gerade sagen. Also was das für mich das absolut Wesentlichste aus dem InnoLab ist, aus den ganzen InnoLabs, die ich mitgemacht habe. Das war jetzt nicht nur der Elva, sondern auch noch ein paar andere. Und aus der Arbeit mit den Studierenden und den Veranstaltungen, die daraus entwickelt wurden. Also es gibt verschiedene Veranstaltungsformate, die aus den InnoLabs neu entwickelt worden sind und die jetzt durch mich in der Studierwerkstatt umgesetzt werden. Und das absolut Wesentliche, das Wesentlichste, was ich daraus mitnehme, ist, das kann es immer noch nicht so richtig auf den Punkt bringen zu sagen, aber dass Vertrauen die Basis ist. Und das ist wirklich, Rasmus, du kennst das aus dem agilen Lernzirkel. Das ist eine Veranstaltung, die jetzt so neu entstanden oder relativ neu entstanden ist aus dem InnoLab, das ist sowas, das eigentlich über das ganze Semester eine Gruppe von St oder Gruppen von Studierenden an ihren eigenen Lernkonzepten arbeiten und ich quasi nur als Backup im Hintergrund bereitstehe. Und die ersten zwei, dreimal, die wir diese Veranstaltung oder die ich diese Veranstaltung durchgeführt habe, hatte ich nach der Hälfte des Seminars, des Workshops, der Workshopzeit, wenn sich niemand meldete, dachte ich, jetzt habe ich sie verloren, jetzt sind sie weg. Niemand meldet sich, niemand will was von mir, niemand spricht mit mir, jetzt, das war's. So, die habe ich verloren. Und am Ende der Veranstaltung waren sie immer alle da und hatten die ganze Zeit gearbeitet. Und es sind nicht immer die Ziele erreicht worden, die am Anfang gesetzt wurden, aber es ist immer was sehr Produktives dabei rausgekommen. Und es war wirklich, und mittlerweile ist es so, wenn ich vertraue darauf, wesentlich mehr, also nicht nur, dass ich das sage, ich vertraue euch, sondern also das setzt sich immer mehr als Gefühl durch, dass ich auch wirklich vertraue, dass wenn ich die Gruppen dann quasi losschicke in ihren Prozess, dass ich darauf vertraue, wenn sie Fragen haben, dann melden sie sich und am Ende sind sie alle da. Und das ist etwas, also das hat mich im Laufe der letzten 2 Jahre tatsächlich nachhaltig verändert. So in meinem ganzen Umgang, also sowohl mit Lehrenden als auch mit Studierenden. Und das finde ich total schön. Und da gehört für mich euer Konzept irgendwie oder dieses, ne, das ist ja mehr als ein Konzept. Es ist eigentlich auch die Dokumentation und Weiterentwicklung und die prozesshafte Gestaltung einer Haltung eines weiteren Umgangs miteinander. Das gehört da für mich einfach auch mit rein.
Ich glaube, ich habe für mich auch Ich habe für mich auch mitgenommen, ich kann ganz viel über was, da ich auch diese Freiheit hatte, relativ viel selbst bestimmen, zu bestimmen, auch was sehe ich, was wichtig ist, woran arbeite ich als nächstes, habe ich das Gefühl, sehr viel darüber gelernt zu haben, was ich zum Arbeiten brauche oder wie ich gerne arbeite. Und wir müssen alle dieses Praktikum im Bachelor machen und ich habe sehr viele unterschiedliche Erfahrungen mitbekommen. Und im Nachhinein, ich schätze das unfassbar sehr, das gelernt zu haben. Weil das etwas auch etwas war, was mir bis dahin durchs Studium noch nicht, also ja, ich habe das in Ansätzen gelernt, aber das war nochmal in einer anderen Intensität. Und das nehme ich vor allem auch sehr stark mit und was es für einen Unterschied macht, in einer sehr wertschätzenden Umgebung zu arbeiten.
Für mich ist das gar nicht so einfach. Das war auch was, was wir bei der Abschlussveranstaltung gemerkt haben. Übrigens ein gutes Beispiel zwischen unterschiedlichen Perspektiven von Studierenden und Lehrenden, weil für mich war das ein kurzes Durchgangsstadium meiner Arbeit. Die ging davor weiter und die geht danach weiter. Deswegen ist das für mich, glaube ich, dieses InnoLab gar nicht so ein abgeschlossenes Projekt. Klar, wir haben tolle Ergebnisse, wie die Infrastruktur zum wissenschaftlichen Arbeiten. Und andere tolle Ergebnisse. Ich habe mit Studierenden eine Konferenz gemacht, explorativ in diesem Projekt, was ich weitermachen möchte, sofern sie Lust haben. Dieses Format nehme ich mit, aber ich kann das gar nicht so klar als was Abgeschlossenes sehen. Ich könnte mir vorstellen, einigen meiner lehrenden Kolleginnen geht es ähnlich. Was ich aber gelernt habe, ist, dass sich wirklich die Perspektive von Studierenden so radikal unterscheiden kann von dem, was wir denken, was wichtig ist, was es braucht, wie etwas wirkt und ankommt. Und ich habe auch gelernt, dass ich meine Perspektive, wie ich als Studierende studiert habe, dass das überhaupt nicht übertragbar ist auf Studierende in unserem Fach. Ich habe ja auch Geisteswissenschaften studiert, was ganz anderes, also eher nah an euch, Katharina, Jessica und Till. Also, dass das gar nicht übertragbar ist und auch von der Generation vieles nicht mehr übertragbar ist und dass ich auch vieles vergessen habe. Man denkt, man weiß noch, wie es ist zu studieren, aber ich glaube, manche Dinge, was Emotionen und Unsicherheiten und Lernbedingungen angeht, weiß man auch nicht mehr. Also man hat das abgehakt irgendwie. Und da immer wieder zu lernen, dass das wichtig ist, diesen Perspektivwechsel einzufordern und zu versuchen, und anzuerkennen, dass das eben für Studierende ganz was anderes bedeuten kann. Ich kann noch mal ein Beispiel nennen. Wir hatten auch vorbereitet ein neues Modul Gute wissenschaftliche Praxis in Public Health, was jetzt im Sommersemester zum ersten Mal stattfindet. Und das haben wir eben, das war so die Klammer auch im InnoLab, wissenschaftliches Arbeiten erstes Semester, Gute wissenschaftliche Praxis sechstes Semester. Und da haben wir in diesem Projektseminar, was Rasmus eingangs erwähnt hatte, eben, das habe ich mit einer Kollegin zusammen gemacht und wir haben am Anfang hatten wir so Vorstellungen, ja, wir reden mit denen über den DFG-Kodex und so. Dann habe ich gemerkt, Studierende schlafen ein. Das ist für die das Langweiligste überhaupt. Und es ist auch total schwer zu fassen, was gute wissenschaftliche Praxis im Umgang mit Daten, Forschungsethik, Skandalen, was das eigentlich sein soll. Und dann habe ich in dem Projekt verstanden, man muss das über die Themen von guter wissenschaftlicher Praxis im Studium verstehen und verankern. Und das immer wieder zu verstehen, dass das ist der Berufsalltag für Studierende, das Studium. Und das an vielen Stellen habe ich, glaube ich, viel mehr versucht zumindest zu verstehen.
Ich glaube, das betont auch noch mal ganz, ganz deutlich, wie wichtig es ist, mit Studierenden zu sprechen und wie wichtig es ist, Beziehungen zu suchen. Oder halt Beziehungen, die ohnehin da ist, weil man sich in diesem Lehr-Lern-Verhältnis befindet, dass man die aktiv gestaltet. Anders ist dieser Perspektivenaustausch ja überhaupt gar nicht möglich.
Ja, was mich noch interessieren würde, wäre, habt ihr Lust noch ein bisschen was dazu zu erzählen, welche konkreten Veränderungen gab es als sozusagen im Nachgang oder irgendwie in Form von Auswirkungen von dem InnoLab-Projekt? Entweder auf der institutionellen Ebene, gab es da irgendwie Veränderungen? Oder hat jemand Lust, noch welche von diesen Next Practices, die Solveig ganz am Anfang mal erwähnt hat, zu teilen, die ihr auch bei euch in der Fachkommission weitergebt?
Also was vielleicht einmal, was mir dazu in den Sinn kommt. Mir fällt auch einer der Kernaspekte war zum Beispiel zu Nachwirkung. Das StudentIP-Modul, die Coursework, die wir erstellt haben zum Thema wissenschaftliches Schreiben, das wird bleiben. Und das bleibt auch und das wird auch. Es ist sehr hilfreich, weil es sehr viele unterschiedliche Materialien sind und ich werde dazu auch häufiger noch gefragt. Einfach weil auch über die Monate, weil doch ich auch mit einigen gesprochen habe und so erzählt hatte, so ein bisschen, was wir da machen. Und von da aus kommen hin und wieder immer wieder Nachfragen, so, was habt ihr da gemacht? Irgendwas in die Richtung hast du erzählt, dass ist das noch da? Wo finde ich das? So ein bisschen in die Richtung. Oder in so Einzelgesprächen erzähle ich das dann, weil ich dann Fragen dazu bekomme. Und dann sage ich, schau da mal rein, bist du da schon drin? Das ist mittlerweile einer meiner ersten Fragen. Das würde mir so einfallen. Genau, zu Next Practices. Ich glaube, das ist mal mehr, mal weniger. Aber es sind immer Punkte, so Ideen, so was könnte man anders machen, was könnte auch anders gehen. Genau, eines der Gespräche war da zum Beispiel auch über, gibt es eine studentische Mitarbeitsstelle für die Weiterführung der Coursework, für die Aktualisierung. Das war zum Beispiel eines der Punkte. Genau.
Hast du das Gefühl, dass es einen Unterschied macht, ob du die anderen Studierenden darauf hinweist, dass es diese Ressource gibt oder ob das Lehrende machen? Das heißt, oder umgekehrt gefragt, ist das wieder ein Beispiel dafür, wie wichtig das ist, dass Studierende an sowas mitgearbeitet haben und dann sagen könnt, hier, da habe ich mitgemacht, das kann ich euch zeigen, das kann ich euch empfehlen?
Auf jeden Fall. Also eines der Sachen, die mir auffällt, wenn ich dann zum Beispiel entweder in Einzelgesprächen, ich hatte zu der Zeit zum Teil auch noch ein Tutorium gemacht, wo ich dann davon erzählt habe und wo ich in Veranstaltung saß, wo jemand zum Beispiel die dozierende Person dann davon erzählt hat, da gab es einen Unterschied, in wie viele Rückfragen habe ich bekommen. Also mich wurden zum Beispiel auch nochmal ein, zwei andere Fragen da gefragt, so finde ich zum Beispiel jetzt dieses Detail darin oder so. Also auch ein bisschen der Bereich so kleinere Fragen. Ich glaube, das ist ein Unterschied. Und ich kenne das auch von mir. Mich interessiert auch, ob andere Studierende das interessant, gut und hilfreich finden. Deshalb hilft das auch, merke ich auch, es ist interessant, wenn ich dann davon erzähle und zum Beispiel auch dann doch auch zum Teil auch im Detail sagen kann, was ist da eigentlich drin verpackt unter anderem.
Ja, finde ich einen wichtigen Punkt, weil das eben auch nochmal darauf hinweist, dass das wichtig ist, Studierende in sowas mit einzubinden, weil das eine ganz andere Form von Kontakt und Verbreitungsmöglichkeiten einfach ermöglicht, als wenn es immer nur alles von Lehrenden von oben kommt. Ja.
Ich glaube, weitere Beispiele für diese Next Practices sind zum Beispiel die Information, dass es eben der Workshop zu beziehungsreicher Lehre in die zentrale Hochschuldidaktik als Angebot geschafft hat an der Uni Bremen. Wir haben aber auch zum Beispiel diesen Podcast da angekündigt, also dass wir ihn machen und wenn er da ist, werden wir ihn auch nochmal ankündigen. Also weil das ja auch, finde ich, jetzt überhaupt nicht selbstverständlich ist, dass wir in dieser Konstellation hier reden, dass alle drei sich Zeit nehmen und dass das klappt, dass ihr euch auch Zeit nehmt, dass ihr uns eingeladen habt. Also sowas auch. Oder wir haben aus dem InnoLab ja auch einen Artikel geschrieben, zum Beispiel ich zusammen mit drei Studierenden. Und auch das haben wir da angekündigt. Also ein Stück weit natürlich auch die sozusagen Punkte, auf die das System anspricht, sag ich mal. Aber auch genau, auch das, was Rasmus sagt, also offen zu überlegen, was können Weiterentwicklungen sein. So, ja.
Fällt dir noch was ein, Gabi?
Also in der Studierwerkstatt, also so diese Sachen mit der Hochschuldidaktik, da sind wir dabei. Mit der Arbeitsgruppe entstanden aus dem InnoLab Auch und in der Studierwerkstatt selber. Also es gibt, ich versuche das zum Teil zu übersetzen für Studierende, für Studierendengruppen, so zu einer Art von beziehungsreichem Lernen. Nicht nur lehren, sondern auch lernen. Also dass Studierende auch manchmal Probleme damit haben, vor großen Gruppen zu sprechen. So, und dass dieses, dass sie sich in Das ist auch eine Erfahrung nach Corona, dass diese sich in Präsenz wieder aufhalten und auch in eigenen Studierendengruppen oder Studiengruppen irgendwie zu organisieren für Studierende nicht unbedingt leichter geworden ist. Also eher im Gegenteil. Und dass es auch da sinnvoll ist zu gucken, wie kann so beziehungsreiches gemeinsames Lernen gestaltet werden, dass nicht alle, also wir oder viele Lehrende haben ja oftmals das Gefühl, sie sitzen vor einer homogenen Masse von Studierenden, die sind als Studierende eine Gruppe, das sind sie überhaupt nicht. Also in den seltensten Fällen. Und das ist eigentlich, glaube ich, oder dass ich das von Studierenden auch höre, schöner wäre, wenn es dort mehr Gruppen gäbe, also tatsächliche Gemeinsamkeiten oder Gemeinschaften, die gemeinsam lernen und so arbeiten, und dass das etwas ist, was zumindest in meinem Konzeptordner fürs Wintersemester liegt, also da mehr Angebote zu machen und auch mehr, noch wesentlich mehr Angebote an Workshops, in denen ich mehr und mehr im Hintergrund als Backup verschwinde und gar nicht, dass das so ein Blockseminar von einem Wochenende sein muss, wo Studierende dann 16 Stunden anwesend sein müssen und dann da arbeiten, sondern dass sie sich das selber einteilen und selbst gestalten und selbst organisieren. Und das ist so, da fließt das so sehr stark mit ein.
Ja, das klingt auch, das geht für mich so ein bisschen in die Richtung. Wir haben ja diesen Begriff im Prinzip adaptiert von diesem tollen Buch von Peter Felton und Leo Lambert, Relationship Rich Education. Und die beiden, die konzentrieren sich sehr auf vor allem die institutionelle Verankerung von mehr Beziehungsmöglichkeiten. Und für uns auf der Ebene, auf der wir arbeiten, ist das nicht so der Fokus, sondern der Fokus ist tatsächlich eher, wie wir als individuelle Lehrende mehr Beziehungsangebote machen können. Aber das, was du jetzt beschreibst, geht wieder stärker in diese Richtung, das ernst zu nehmen, dass Felton und Lambert eben auch sagen, dass gute, wohlwollende, persönliche Beziehungen in der Studieneingangsphase oder in der Bachelorphase dass der wichtigste Faktor für Studienerfolg sind. Dass Studierende die Möglichkeit haben, eben in Beziehungen, in sozialen Kontexten, in der Uni unterwegs zu sein. Das heißt, solche Gruppen mehr zu haben, ist da ein total wichtiger Aspekt davon. Deswegen finde ich das so interessant, dass da bei dir so ein Fokus drauf liegt, ja. Ja, also vielen, vielen lieben Dank für das spannende Gespräch. Danke, dass ihr mit uns geteilt habt, was ihr einfach für großartige Sachen bei euch macht. Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt dafür. Ich finde das so ermutigend, wie ihr damit umgeht, Sachen, die wir irgendwie überlegt und entwickelt haben, aufzunehmen und weiterzuentwickeln und für euch selber zu übersetzen in Dinge, also die für euch passen und die für euch umsetzbar und übertragbar sind. Und das ist was total Ermutigendes zu sehen, dass das im Prinzip ja was damit zu tun hat, wie wir aus unserer eigenen Arbeit andere Menschen inspirieren, aber ihr inspiriert natürlich mit dem, was ihr dann damit macht, uns auch wieder und auch zu sehen, dass das so viel Anklang findet bei euch, ist was total Ermutigendes. Und ich wollte gerne auch diesen Podcast mit euch aufnehmen, einfach mal um zu gucken, nicht immer nur also Till und ich, wir haben einfach viel diese Kontakte, wo wir einmal mit Lehrenden in einem Workshop in Kontakt sind und danach aber auch nicht mehr so richtig davon hören, was sich daraus ergibt. Und deswegen wollte ich sehr gerne einfach mal hier mit euch die Gelegenheit nutzen, zu gucken, okay, was hat sich entwickelt, und wie habt ihr einfach für euch selber damit gearbeitet? Wie habt ihr das weitergetragen? Und ich finde auch, ja, für mich ist diese Idee, dass das so ausstrahlt bei euch und dass das sich auch irgendwie weiterträgt, einfach total, total cool und schön mehr darüber zu hören. Also vielen, vielen Dank dafür.
Vielen Dank auch von mir.
Ja, vielen Dank auch an euch für alles.
Vielen Dank an die Arbeit, die ihr da reinsteckt. Es war sehr schön, darüber zu sprechen, über das ganze Thema
Ja.
nochmal.
Ja, fand ich auch. Oh, schöner Abschluss nochmal von dem
Ja,
InnoLab. So, also für
ja,
mich selber so psychologisch. Ja, vielen
ja.
Dank für die Einladung.
Es ist schön, mal aus der eigenen Bubble rauszukommen.
Ja, schön, schön, dass wir das zusammen machen konnten. Vielen Dank fürs Zuhören. Unconditional Teaching ist ein Projekt von Jessica Koch, Till Zibura und mir, Katharina Pietsch. Die Musik ist von Lilly Olason. Wenn Sie mehr über unser Projekt erfahren möchten, besuchen Sie unconditional-teaching.com. Möchten Sie sich mit uns austauschen, kontaktieren Sie uns gern über team@unconditional-teaching.com.